Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Hallo und herzlich willkommen im Der Hund-Podcast, Jennifer Falke. Hi.
Hi.
Schön, dass du dabei bist. Du bist ja eine ganz spannende Persönlichkeit, finde ich. Du machst ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also du bist Hundetrainerin, hast da deine eigene Firma, Falke Dog Coaching. Correct. Bist auch Biologin, also betreibst auch wirklich Forschung. Und kommst aber so ein bisschen, das musst du mir jetzt genauer erklären, was da alles bei dir so zusammenarbeitet. Kommst eigentlich auch aus dem Schutzhundebereich und auch aus einem Sicherheitsdienstbereich, oder?
Ich muss es, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Also ich betreibe jetzt seit, ich glaube, nunmehr 12 Jahren oder über 12 Jahren eine Hundeschule. Habe mich 2015 dann begonnen, mit Schutzhunden und Sprengstoffspürhunden intensiver zu beschäftigen. Bin dann in der privaten Sicherheit tätig geworden mit Schutzhunden und Sprengstoffspürhunden und bin heute aber hauptberuflich Polizistin. Biologin bin ich nicht, allerdings schreibe ich eine Doktorarbeit an der biologischen Fakultät. Also setze quasi an der Diplomarbeit an und möchte das Diensthundewesen oder die Ausbildungstools rund um das Ausbilden von Diensthunden näher beleuchten.
Mega cool. Also hast du super viel zu tun, machst ganz viele Sachen.
Ja, genau, ich bin sehr vielseitig.
Klasse, was machst du als Polizistin? Arbeitest du dann hauptsächlich auch mit Hunden?
Nee, ich halte mich da bewusst aus dem Diensthundewesen mehr raus, weil ich denke, dass gerade auch für die Forschung es sehr wichtig ist, dass man eine gewisse Neutralität wahrt oder es ist einfach oft auch nicht gern gesehen, ne, wenn man dann in dem Bereich selber tätig ist und dann noch forscht. Das könnte vielleicht auch eher dann für eine Verfälschung sprechen. Na, dementsprechend halte ich es für sinnvoller, mich da zunächst erstmal rauszuhalten.
Und mit deiner Hundeschule, was machst du da hauptsächlich?
Da arbeite ich überwiegend im Coaching, im Einzelcoaching mit Menschen, die entweder Probleme mit ihren Hunden haben oder vielleicht einfach einen Welpen haben und wissen möchten, wie sie ihm was beibringen, sodass das dann auch dauerhaft funktioniert. Und im kleinen Rahmen betreue ich das ein oder andere Sicherheitsunternehmen mit ihren Diensthunden und Diensthundeführern.
Und wir sprechen heute über ein Thema, das sehr für sehr viel Aufsehen sorgt, so ein bisschen fast so ein Tabuthema auch in der Hundewelt. Und zwar sprechen wir über Zwang im Hundetraining. Du hast ja auch so eine kleine Abhandlung, sage ich jetzt mal, so eine kleine Forschung dazu gemacht. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also 2022 ist ja die Gesetzesnovellierung der Tierschutzhundeverordnung in Kraft getreten. Und als ich das angebahnt hat, habe ich das tatsächlich als eine Möglichkeit gesehen, ein Thema vielleicht mal stärker zu besprechen, was ohnehin schon immer sehr kontrovers diskutiert wurde. Also diese Bewegung hat sich ja schon über, ich sag mal, 10 Jahre jetzt entwickelt, ne, dass das Thema Strafe entweder absolute Befürworter oder absolute Gegner findet. Und ich habe halt für mich gedacht, dass es sinnvoll wäre, darüber zu schreiben, um einfach nochmal genauer zu schauen, ist es denn eigentlich tatsächlich so im Diensthundewesen, dass man das Stachelhalsband oder ein anderes Tool braucht, ne, um den Hund zu korrigieren? Oder kann man vielleicht eigentlich auch heute schon in der modernen Hundeausbildung ohne Strafe arbeiten? Das war so mein Ziel der Abhandlung. So habe ich meine Diplomarbeit dazu geschrieben, habe dann das Experteninterview als Erhebungsmethode ausgewählt. Und genau, das hat mir dann so viel Freude bereitet und mich vor allem auch, ja, im Grunde genommen habe ich dadurch den Einblick bekommen, dass noch gar nicht so viele Studien in dem Bereich gelaufen sind. Und so hat es mich dazu bewogen, da tiefer und weiter drin zu graben in der Materie mit der Doktorarbeit.
Das heißt, du hast also als Erhebungsmethode, erklärst uns noch mal kurz, einfach Gespräche geführt. Ihr habt jetzt nicht irgendwelche Versuche mit Hunden gemacht oder so, sondern du hast dich einfach mit Leuten unterhalten, die da schon sehr, sehr lange aktiv sind in dem Bereich, oder?
Genau, also ich habe Experten ausgewählt, die entweder im Diensthundewesen tätig sind, aber auch außerhalb, um da ein relativ breites Spektrum an Experten anzusprechen. Habe ich diese, genauso wie wir das gerade machen, Interviews geführt, die dann eben aufgenommen, das Ganze transkribiert. Das heißt, das aufgenommene, gesprochene Wort wird dann nochmal wortwörtlich abgetippt und das Ganze dann mit einer speziellen Software, also das, die Texte dann eingepflegt, dann über Themen gebildet und dann die jeweiligen Aussagen zu Themen und Über- und Unterthemen dann zusammengefügt und daraus dann die Antworten für meine Fragen gefunden.
Okay, krass. Also waren das, sorry, das ist voll spannend, deswegen frage ich da
ja
immer. Also waren das nur Hundeausbilder oder waren das auch Forscher? Hast du da Leute, die unterschiedlich ausgebildet haben, irgendwie so ein bisschen verglichen? Wie kann man sich
Einfach Wissenschaftler wie reine Hundeausbilder. Genau, also so von allem etwas. Es war eine Tierärztin dabei, die auf Verhalten spezialisiert ist, ein Biologe, zwei Hundeausbilder aus dem Diensthundewesen und einen, der im privaten Bereich tätig ist in der Hundeausbildung.
Okay, und da ging es um so Themen wie Gewalt, sagst du ja schon, Stachelhalsband, Zwang, Druck.
Genau, also das Oberthema meiner Diplomarbeit, ich glaube, das habe ich noch gar nicht genannt, ne? Also das war Bestrafung von Diensthunden in der Diensthundeausbildung. Und dann war das natürlich ein großes Thema, ne? Was man persönlich über Strafe denkt, wie man das einordnet, was die eigenen Erfahrungen mit dem Umgang von Strafe ist, wie man heute selber ausbildet und wie sieht es denn aus mit den verschiedenen Motivationslagen des Hundes? Ne? Es gibt ja die extrinsische, die intrinsische Motivation. Wie sieht es denn bei intrinsisch motivierten Verhaltensweisen aus? Kann man die denn eigentlich auch mit einem positiven Stimuli unterbrechen und den Hund tatsächlich aus so einem Tunnel rausholen? Ist das dauerhaft von Erfolg gekrönt? Und vor allem, wie sieht es denn aus mit den Auswirkungen von Strafe? Also wir haben ja einmal die positive und die negative Strafe. Vielleicht, ich weiß nicht, wie tief ich in die Materie einsteigen soll, dann würde ich es nochmal erläutern. Und die hat ja unterschiedliche Auswirkungen auf den Hund. Wie sieht es eigentlich aus bei den unterschiedlichen Hundetypen? Und was ist das eigentlich für ein Hundetyp, den man im Diensthundewesen verwendet? Ist der so mit dem Haushund vergleichbar? Ne? Und also das ist ja ein sehr breites Thema, was ganz viele Unterthemen im Grunde genommen einschließt. Und dahingehend habe ich versucht, auch die Interviews zu führen, um das große Spektrum dann auf die Kernfragen im Grunde genommen zusammenzubringen.
Klasse, also ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Intrinsische Belohnung, dass der Hund es von sich aus einfach toll findet und gerne macht, weil es selbst belohnt ist.
So kann man ja, genau. Also, ne, genau, es gibt ja die extrinsische, die intrinsische Motivation. Also, extrinsisch ist dann vielleicht eine Gehaltserhöhung durch deinen Chef, noch mehr Gas zu geben. Und die intrinsische Motivation ist vielleicht, findest du das Thema Hundeausbildung selber sehr toll. Und deswegen macht dir der Job an sich schon Spaß. Ne? Und so kann man sich das beim Hund eben auch vorstellen. Es gibt Verhaltensweisen, jetzt gerade das Jagdliche, ne? Also die jagdliche Motivation, die ist halt rein intrinsisch motiviert. Das heißt, die Tätigkeit in sich ist schon selbstbelohnt und alles, was selbstbelohnt ist, ist halt auch sehr schwer dem Hund im Grunde genommen zu erklären, dass das keinen Sinn macht, weil für ihn macht das nicht nur Sinn, sondern es fühlt sich halt auch noch wahnsinnig gut an. Ja, anders verhält es sich natürlich mit Verhaltensweisen wie Sitzplatz, Steh. Da sieht der Hund vielleicht für sich nicht unbedingt eine Notwendigkeit drin. Da muss ich natürlich einen externen Verstärker dazu bringen, dass der Hund Freude daran hat, das auszuführen.
Ja, und wir haben genau positive und negative Bestrafungen. Also positiv im Sinne von, ich gebe was Blödes dazu, ich nehme meinem Hund eine runter, ich ziehe irgendwie dem am Knack oder so. Also als positive Strafe und negative Strafe einfach, dass etwas Unangenehmes aufhört. Vielleicht so nochmal kurz für alle Nichtwissenden. Genau. Das wäre dann das Prinzip, weiß nicht, ich kneife meinem Hund in die Pfote und wenn er das Apportel im Mund nimmt, dann höre ich auf, ihm weh zu tun. Und dann, das wäre jetzt quasi so ganz, ganz grob erklärt, ein negativer negativer Verstärker, aber wir waren bei der negativen Strafe.
Ach, man genau, nicht schlimm, man kommt da immer ganz gut durcheinander.
Ich nehme etwas Positives weg. So, also
genau, ich nehme was Positives, positive Strafe, ich füge was Negatives hinzu und negative Strafe, ich nehme etwas Positives weg, ne? Also ich löse Frustration im Hund aus.
Genau, so viel nochmal dazu. Bevor wir jetzt zu deinen Ergebnissen kommen von deiner Abhandlung. Mal ganz kurz noch so ein paar Worte über, wir haben ja jetzt das Thema uns ausgesucht, Zwang.
Ja.
Wenn man das Wort in den Mund nimmt, gibt es 10 Leute und jeder hat eine andere Vorstellung wahrscheinlich davon.
Ja, völlig. Ne, ich glaube, das müssen wir eh mal so auseinanderklamüsern. Ne? Also das eine ist Zwang, das andere ist Strafe, dann gibt es Korrekturen. Die einen vermischen es, die anderen klamüsern es auseinander. Grundsätzlich, was ich persönlich immer total wichtig finde, ist, dass man versucht, dieses ganze Thema nicht emotional zu betrachten, sondern vielmehr aus einer lerntheoretischen Sicht. Und wenn es um Zwang geht, dann muss das nicht immer gleich was Negatives heißen, sondern im Grunde genommen zwinge ich meinen Hund dazu, etwas anderes zu tun oder etwas zu unterlassen. Ne? Und da beginnt Zwang ja im Grunde genommen schon, mein Hund möchte nach rechts gehen und ich nach links. Und ich nehme den einfach mit nach links. Ne? Dann zwinge ich den im Grunde genommen auch schon zu etwas. Und wenn wir jetzt die Strafe betrachten an sich, dann geht es eigentlich im lerntheoretischen Kontext nur darum, ein unerwünschtes Verhalten zu unterbrechen, mit dem Ziel, dass es seltener bis gar nicht mehr gezeigt wird. Ne? Einfach ganz trocken und wissenschaftlich betrachtet. Und eine Korrektur dient dazu, ein unerwünschtes Verhalten eben auch zu unterbrechen. Ne? Also im Grunde genommen kann man das unter einen Aspekt packen. Ne? Also das Ziel ist das gleiche. Die Frage ist nur, wann ich Strafe anwende. Ne? Das ist viel, viel, viel entscheidender. Wann wende ich Strafe an? Wie wende ich Strafe an? Und bei welchem Individuum und in welchem Kontext? Und da müsste man auch erstmal anfangen, auseinander zu klamüsern. Geht es hier eigentlich um Erziehung oder geht es hier um Training? Ne? Weil das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Ne? Erziehung meint den Teil des Miteinanders. Ja, und ich bin der Meinung, dass es ein Leben ohne Strafe überhaupt nicht gibt, ne? Weil wir alle im Leben immer irgendwo Strafe erfahren, ob das auf dem Arbeitsplatz ist oder im Miteinander innerhalb der Familie. Wir erfahren alle Grenzen, ne? Also im Grunde genommen, wenn ich etwas tue, dann werde ich darauf eine Resonanz aus meinem Umfeld bekommen und die kann positiver wie negativer Natur sein. Und das ist im Grunde genommen Strafe, eine Resonanz auf ein Verhalten. So, und wenn ich jetzt natürlich ein Stück Pizza auf dem Tisch liegen habe, dann werde ich das nicht wegignorieren können, wenn mein Hund mir regelmäßig die Pizza vom Tisch klaut. Ja? Also wir werden, also ich bin mir sicher, dass die meisten Hundehalter alle schon gestraft haben, ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst sind. Und man heute aber Strafe so mit Rache und Sühne gleichsetzt. Und es ist auch eine sehr emotionale Bewegung, die man gerade draußen feststellen kann. Ne? Also es wird einfach ganz anders verstanden, aber auch von vielen, und das muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen, auch falsch verwendet. Denn wenn wir jetzt in den Bereich Training gehen, dann müssen wir uns einem wirklich klar sein, ich kann mit Strafe kein neues Verhalten kreieren. Ich kann damit nur ein unerwünschtes Verhalten unterbrechen, aber kein erwünschtes kreieren. Das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich kann über meinem Hund das Fußgehen beibringen, indem ich ihm jedes Mal, wenn er vom Bein weicht, einen Klaps gebe oder früher hat man es halt sehr rabiat dann am Rumreißen über die Leine, am Stachel oder Teletrag, ne, getätigt, dann muss mir einfach sehr klar sein, dass der Hund sich dann vielleicht nicht mehr von meinem Bein wegbewegen wird. Er hat aber trotzdem nicht so ganz verstanden, worum es geht. Ne, ich habe ihm einfach nur gesagt, alles, was da drumherum ist, neben meinem Bein, fühlt sich für dich schlecht an. Ja, also halte ich besser dicht. Das ist natürlich nicht zielführend und das ist auch überhaupt nicht der modernen Hundeausbildung ähnlich. Ne? Also grundsätzlich im Hundetraining kann ich Strafe immer nur dann anwenden, wenn der Hund schon weiß, was von ihm eigentlich verlangt ist, das schon generalisiert ist, an verschiedenen Orten, unter verschiedenen Ablenkungsgraden abgesichert ist. Dann kann man in bestimmten Bereichen über Strafe nachdenken. Aber ich werde niemals dem Hund etwas Neues mit Strafe beibringen können und das ist eins der ganz, ganz großen Themen, die total miteinander vermischt werden.
Toll, da waren jetzt schon ganz, ganz, ganz viele wichtige Sachen drin. Ja, also ich würde mal gerne zu dem Pizza-Beispiel zurückgehen.
Ja.
Gibt da jetzt dann also zwei Möglichkeiten, ne? Der Hund klaut immer Pizza vom Tisch. Ich sag ihm irgendwann, Alter, das ist meine Pizza. Hör jetzt auf mit dem Scheiß.
Ja.
Weg. Ah. du hast gerade gegessen. Strafe, strafbasiert. Im Bereich der Erziehung sind wir ja da ganz klar. Oder dann gibt es
Ja.
Leute, die sagen, naja, bring deinem Hund doch einfach ein sicheres Sitz bei, dann würde er dir auch in der Situation nicht mehr die Pizza klauen.
Ja, und da sind wir halt wieder so bei der intrinsischen Motivation, ne? Also das Belohnungsprinzip ist, ja, also ich bin, geh mit, ne? Ich kann natürlich gucken, dass ich Alternativhandlungen sehr, sehr sicher aufbaue. Ich muss mir halt nur darüber im Klaren sein, dass das Belohnungsprinzip auch Grenzen hat. Und immer dann, wenn ein dem entgegenstehender Reiz höherwertiger angesehen wird. Also sprich, ich habe jetzt meinetwegen meinen Sitz irgendwie mit Leberwurst abgesichert, weil mein Hund steht total auf Leberwurst. Für Leberwurst macht er alles. Dann wird er aber unter Umständen dieses Stück Pizza gerade als höherwertiger ansehen oder eine Gelegenheit, die er jetzt haben kann und das Aufschieben. Ist auch noch mal ein eigenes Thema. Ne? Würde der Hund jetzt was aufschieben, um dann später eine höhere Belohnung zu bekommen, wird er wahrscheinlich nicht. In vielen Fällen wird er sich das Stück Pizza trotzdem holen.
Genau, und wenn er dann trotzdem aufsteht, dann bist du wieder an dem Punkt, wo du sagen musst, nein, Mann,
Genau, richtig.
wir haben was ausgemacht hier.
Genau, und dann ist natürlich wieder Voraussetzung, mein Hund kennt das schon in sämtlichen Situationen. Das Sitz ist wirklich durchtrainiert. Er kann es in sämtlichen Situationen und Ablenkungsgraden. Ja, und dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man da nicht tatsächlich eine, ich will es mal, Absicherung draufsetzt. Ja, kann man drüber nachdenken. Ich fände es jetzt in dem Kontext ein bisschen übertrieben. Man kann natürlich auch gucken, dass man seine Pizza irgendwie safe abstellt. Aber ja, es gibt halt einfach Bereiche, da muss man dem Hund Grenzen setzen. Ne? Er kann sich nicht immer alles im sozialen Gefüge rausnehmen und das kann auch durchaus sehr lenkend und wegweisend sein. Und auch für den einen oder anderen Hund ist es tatsächlich notwendig, damit er sich überhaupt in das soziale Gefüge wirklich einbringen kann. Ne? Also manche Hunde sind selber sehr unsicher gelagert und wenn die keine klare Leitlinie haben, dann schwimmen die in ihrer Unsicherheit und haben vielleicht sogar das Gefühl, sie müssten viele Entscheidungen selber treffen und das ganze Ding könnte dadurch auch aus dem Ruder geraten, weil der Hund sich in einer Position fühlt, die ihm eigentlich gar nicht steht.
Du hast zusammen mit Udo Ganzloser ein Seminar, das ihr zusammen macht, das da heißt, nur positiv ist auch negativ. Das
Ja.
finde ich super, super spannend. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kommt,
Ja.
oder wie, genau, was ihr da dann macht auch.
Also ich sage einfach nur im Kern, worum es geht. Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass wenn ich belohnend mit dem Hund arbeite, ich automatisch auch mit Strafe arbeite. Jetzt kommen wir wieder in die vier Quadranten oder in das Quadrant mit den vier Feldern, positive und negative Strafe. Denn wenn ich mit negativer Strafe arbeite, dann ist das ja ein Vorenthalten oder eine Wegnahme von etwas Positivem. Und in dem Moment, wo ich beispielsweise anfange, intermittieren zu verstärken, also sprich, meinem Hund nicht mehr für jedes Mal, für jedes erfolgte Sitz, was gut ausgeführt ist, eine Belohnung gebe, dann erfährt er automatisch eine Frustration. Und das ist genau das, was halt bei der negativen Strafe auch ausgelöst wird. Und dementsprechend, ja, wenn wir positiv arbeiten, arbeiten wir automatisch auch negativ mit dem Hund. Ne? Das muss einem klar sein. Das heißt, wir wollen ja mit einem Grunde genommen einfach nochmal auch auf wissenschaftlicher Basis eröffnen, hey Leute, es gibt kein Training ohne Strafe. Es gibt es einfach nicht. Ne? Also auch die ganze Positivbewegung muss sich darüber im Klaren sein, dass der Hund auch da eine Frustration erlebt.
Im Bereich der, dass wir es jetzt wieder richtig zusammenkriegen.
Also, wenn wir mit
Genau.
Belohnungen arbeiten und die wegbleibt, also die erwartete Belohnung, dann löst das genauso eine Frustration aus wie bei der negativen Strafe. Ja.
Genau. Ja. Krass, super spannend. Dann gib uns doch gerne einen Einblick mal in die Ergebnisse deiner kleinen Forschungsarbeit. Was ist da so rausgekommen? Und was ich auch super, super spannend finde, du hast den Punkt schon angesprochen. Es geht ja bei dir in erster Linie nicht um den Familienhund, um das Leben in der Familie und die Regeln, die der Hund da haben sollte, sondern um Arbeitshunde, also um sehr triebstarke Hunde, die halt auch gewisse Sachen machen sollen. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen nachher drauf eingehen.
Ja, also grundsätzlich haben wir es natürlich da mit einem Hund zu tun, der ja überdurchschnittlich motiviert ist. Das heißt, der hat in diesen Bereichen eine sehr starke intrinsische Motivation und das macht es eben auch herausfordernd, ne? Dann haben wir einen Hund, der auf jeden Fall gerade jetzt, also meine Arbeit bezog sich vor allem auf den Schutzhund. Das muss man auch noch mal ganz stark voneinander trennen. Also gerade im Suchbereich arbeitet man in der Regel fast gar nicht mit Strafe, maximal mit der negativen Strafe. Es hat auch nochmal ganz stark mit dem Riechzentrum zu tun, wo das angelegt ist, ne? Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Fakt ist, dass wenn wir ja über Diensthunde sprechen, im Schutzhundebereich haben wir einen Typ Hund, der sehr triebstark ist, also sehr willensstark und der vor allem bereit ist, Aggressionshandlungen nach vorne zu richten. Das heißt, immer dann, wenn wir einen Täter haben, der auf uns einwirkt, muss der Hund kompromisslos diese Lage auch bereinigen können. Und wir brauchen auch diesen starken Hund, weil es ansonsten einfach eine starke Gefährdung auch für den Hund selbst und auch für die Polizisten bedeutet. Und diese starken Hunde, die sind über Jahre gezüchtet worden, die werden natürlich nach und nach aussterben, wenn wir unsere Toolbox, will ich es mal nennen, also wenn wir uns jetzt einen Klempner vorstellen, der hat einen Kasten, Werkzeugkasten mit ganz vielen Sachen drin und für die verschiedenen Fälle hat er ein jeweiliges Tool. Und wenn wir jetzt unser Hundetraining auch so betrachten und sagen einfach, hey, wir haben so einen Werkzeugkasten mit ganz vielen Tools da drin, um Hunde auszubilden, dann sind wir jetzt gerade, ist die Bewegung sehr stark in die Richtung, dass wir uns einfach ein Tool wegnehmen und damit natürlich auch einen bestimmten Typ Hund nicht mehr ansprechen können, weil wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir haben ja festgehalten, intrinsische Motivation ist im Grunde genommen, es ist nicht möglich, die mit negativer Strafe zu bereinigen. Also je stärker die intrinsische Motivation, desto schwieriger wird es. Wir stoßen da mit der positiven Belohnung an Grenzen. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Tool, mit dem wir einen Hund auch mal korrigieren können. Genau. Und es ist halt einfach nicht der klassische Haushund, den man da antrifft. Sicherlich gibt es auch Menschen, die solche Hunde auch als aus privaten Gründen halten. Aber grundsätzlich ist es halt einfach nochmal ein Typ Hund, den man nicht vergleichen kann mit dem klassischen Haus- und Hofhund, den man sich so heute hält. Ja.
Denkst du, man kann Parallelen ziehen auch zu Jagdgebrauchshunden und deren Einsatz, die ja auch in gewissen Situationen einfach nicht lange rumtun sollen, sondern ja halt einfach handeln und Dinge zu Ende bringen?
Ja, definitiv. Also auch da eine ganz, ganz, ganz starke intrinsische Motivation. Und wenn man jetzt nochmal den Schutzhundebereich genauer anschaut, also im dienstlichen Kontext, aber auch im sportlichen Kontext, das wird am Anfang eigentlich nur eine jagdliche Motivation ausgebaut. Also eigentlich ist der Figurant, also der Schutzdiensthelfer oder Scheintäter, ist eigentlich nichts anderes als Mr. Rabbit. Das heißt, am Anfang wird eigentlich immer nur über eine jagdliche Motivation gearbeitet. Dann arbeitet man natürlich auch an dem Aggressionsbereich und das wird dann später erst zusammengepackt. Na, also das ist sehr aufwendig, bedarf ganz vieler kleiner Schritte, um das sauber voneinander getrennt aufzubauen. Aber ja, letztendlich, hey, es ist eine intrinsische Motivation, es ist das Gleiche. Ja, und die Jäger, Berufsjäger oder auch Hobbyjäger stehen da genau vor dem gleichen Problem aktuell.
Ja, das ist auch spannend, was du gesagt hast, dass wenn es um die Sucharbeit geht, dass du da eigentlich kaum Strafen hast. Und ähnlich ist es ja auch, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, in dem Bereich Rettungshundearbeit oder so, wenn es ja wirklich um Menschenleben geht, dass da Strafen eher ja selten gesehen sind. Das ist
Ja,
schwierig.
natürlich geht es darum Suchen und das hat ja auch einen Charakter von intrinsischer Motivation, ist ja auch etwas so dieses Suchen und Auffinden, ne? Es ist ja auch ein Teil des Jagens, nur da natürlich auf was anderes gemünzt. Man braucht es aber tatsächlich in dem Bereich nicht so stark. Ja, Das heißt, hier kann man viel mehr über die negative Strafe, zum Beispiel, wenn das Anzeigeverhalten nicht mehr richtig passt oder der Hund Blödsinn macht, dann bleibt die Strafe die Belohnung einfach mal aus. Ne? Also das kann man da ganz anders handeln als im Kontext des Schutzhundes im dienstlichen Bereich.
Weil es mehr darum geht, die Anlagen zu fördern und den Hund dazu zu animieren,
Ja,
möchte das
genau.
zu machen, was er eh schon machen will, oder?
Genau, richtig. Ja. Und ich muss da auch in dieser Lage, in der Handlungsbereitschaft, die der Hund zeigt, muss ich ihn nicht bremsen in der Regel. Ne? Er sucht ja immer weiter, bis er gefunden hat. Und beim Schutzhund im dienstlichen Kontext, da ist es nun mal so, dass es sehr dynamische Lagen geben kann, der Hund in einem sehr hohen Erregungslevel ist und wenn es aber keine Rechts Grundlage mehr gibt, also ein Täter hat sich ergeben, ja, dann muss ich den Hund ja auch wieder abstellen können. Und da fängt es halt an, manchmal in Bereiche zu kommen. Da kann das sein, dass man den Hund nochmal erinnern muss: Hey, wenn ich jetzt sage, du bleibst hier sitzen, bleibst jetzt auch sitzen, ne, die Lage ist bereinigt. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, viele stellen sich das so vor, es ging ja jetzt explizit auch um das Stachelhalsband in der Tierschutzhundeverordnung. Viele denken, dass wir da so wahllos an den Hunden rumrobben oder rumgerobbt haben. Und das ist es nicht. Also es ist eine Sensitivierung, die wir auf ein kleines Tool gesetzt haben, um einen von dem sonstigen Dienstgeschehen losgelöst, ein Tool haben, wo wir den Hund ja maximal nochmal erinnern mussten, hey, hast du gelernt, du weißt, worum es geht, du kannst dich hier jetzt nicht selber bedienen und belohnen. Ne? Auch das ist ganz, ganz wichtig. Wir reden hier nicht von Hunden, die, wenn es vernünftig durchgeführt ist, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Ich kann nicht für alle sprechen, aber für die, die ich kenne, die arbeiten sehr, sehr sauber. Und da ist kein Hund, der rumschreit, der unter sich macht. Also es geht hier nicht um Traktion, sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, hey, wir haben das sauber trainiert, wir haben das sauber aufgebaut. Und auch wenn du denkst, für dich hat die Party jetzt hier noch kein Ende, doch die hatte ein Ende. Ne? Also ich korrigiere im Grunde genommen nur eine Verhaltensweise, die ich vorher abgerufen habe. Also beispielsweise, Lage ist bereinigt, ich lege den Hund ab und er will sich aber immer wieder vorne bedienen, dass ich da nochmal sagen kann, nee, jetzt ist Bedienen nicht mehr angesagt.
Ja, das ist ja, glaube ich, beim Schutz wie beim Jagdhund einfach so dieses Thema, diese hohe Erregungslage dann irgendwie auch korrigieren zu können. Dass du sagst, okay, jetzt bitte mach und dann kommst du aber wieder her und läufst wieder ordentlich am Bein oder so.
Genau, es ist aber nur eine Absicherung, ne? Das heißt nicht, also ich glaube, das ist noch so ein Teil, den sollten wir noch besprechen. Also es gibt so ein paar Bereiche, die man halt bei der Anwendung von Strafe auf jeden Fall beachten müsste. Das ist natürlich die Intensität. Also wenn ich so einen sehr starken Hund habe und auch nochmal, um auf den Typ Hund zurückzukommen. Es ist für Menschen, die nicht im polizeilichen Bereich arbeiten oder mit stark motivierten Gebrauchshunden zu tun haben, sehr schwierig nachzuvollziehen, was für ein Typ Hund wir da haben. Es sind Hunde, die, ich nehme mal als Beispiel einen Hund, der einen Täter einbeißt und der Täter wehrt sich und sticht mit einem Messer auf den Hund ein oder tritt und schlägt auf den Hund. Dann ist das eine Lage, wo der Hund trotzdem drin bleiben muss. Ja, und um sich vorzustellen, was für eine Härte das ist. Und es gibt aber tatsächlich, und da wird es jetzt auch wieder Gegner geben, die sagen, der Hund wird missbraucht. Nein, es gibt Hunde, die sind genau so drauf und die können das auch genau so ab. Und da brauchen wir halt ein anderes Tool. Und um dem Hund losgelöst von dem dienstlichen Geschehen, weil wir möchten nicht mit Stimme arbeiten, weil wir arbeiten auch mit Stimme am polizeilichen Gegenüber. Wir arbeiten auch nicht mit Wasser oder mit irgendwelchen Geräuschen, um den Hund zu beeindrucken, weil das sind alles Dinge, die uns im dienstlichen Alltag immer wieder begegnen. Wir haben es da mit
Ja.
Demo-Lagen zu tun. Wir haben es mit wirklich wirklich gewaltbereiten Tätern zu tun, da braucht man halt einen Hund, der sattelfest ist. Den interessiert sowas nicht. Im Gegenteil, man arbeitet genau da, nämlich an der Habituation, dass dem das total egal ist. Und wenn dem Hund das alles egal ist, brauche ich trotzdem etwas, wo ich halt mal eine Erinnerung setzen könnte, wenn notwendig.
Und ganz wichtig, du hast es vorher auch schon gesagt, der Hund muss natürlich vorher einfach wissen, was er zu tun hat. Ne?
Genau,
Dass
das ist die
er auch sicher rennt.
Grundvoraussetzung. Ja, also viele stellen sich das so vor, es wird ja auch so in den Medien dargestellt, so der Hund, der lässt nicht ab und dann wird da um Teufel komm raus, da an dem Hund rumgerobbt. Das ist natürlich nicht das Ziel. Nein, und das ist dann auch nicht richtig aufgebaut, wenn dem so wäre. Also Strafe muss so intensiv sein, dass es für den Hund nachvollziehbar ist und auch tatsächlich zum Unterbrechen des unerwünschten Verhaltens führt. Anderenfalls ist es eher aktivierend, ne? Also dann pusht das. Und dann war es keine Strafe. Die Kontinuität ist natürlich auch entscheidend. Das heißt, wenn es dazu kommt, muss ich die Strafe immer anwenden. Ne, es muss für den Hund nachvollziehbar sein und je nachdem muss sie auch anonym sein. Ne? Also wenn wir jetzt wieder bei dem Pizzastück wären, dann wäre es eigentlich schlauer, wenn das Pizzastück bestraft, ne, und ich nicht selbst, weil dann weiß der Hund nämlich auch, ah, okay, die ist nicht da, also kann ich es mir doch holen. Ja.
Cool. Dann gibt es noch ein paar Ergebnisse von deiner Studie. Also die Frage war ja, kann ich denn einen Diensthund rein positiv ausbilden? Jetzt mal so ganz.
Also,
Oder?
genau, also grundsätzlich ja. Ne, es kommt natürlich auch darauf an, welchen Typ Hund ich habe. Wenn der Trend geht jetzt aktuell auch so ein bisschen dazu, halt Hunde einzukaufen, die dann vielleicht mäßiger in allem sind, aber dann, das wird uns irgendwann wieder hinten auf die Füße fallen, ne, weil dieser Hund dann bestimmte Lagen unter Umständen nicht bereinigen kann. Das heißt also, meine erste Frage war, ich lese jetzt mal hier ab, also kann der Diensthund mit alternativen Methoden zur positiven Strafe ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen für die erforderlichen Einsatzlagen zuverlässig ausgebildet und eingesetzt werden. Ja, und grundsätzlich gibt es da keine alternative Methode, die bisher erforscht wäre. Also man hat jetzt viele verschiedene Projekte laufen, aber grundsätzlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir ja, so wie wir alle unterschiedlich sind, auch unsere Hunde alle unterschiedlich sind und die unterschiedlichen Tools, die wir in unserem Werkzeugkasten haben, die sprechen auf die verschiedenen Hundetypen unterschiedlich an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Typ Hund habe, der auf Frustration überhaupt nicht gut reagiert, dann kann das sogar passieren, dass dieser Typ Hund sich umdreht und sich bei mir bedient. Oder beim Trainer, der gerade blöd in der Nähe steht. Ja, das kann reichen, beispielsweise der Hund hat einen Fehler gemacht. Ich sage, okay, ich wechsle die Position und wir setzen neu an, was bei dem einen Typ Hund super passt, kann bei dem anderen Typ Hund dazu führen, dass der sagt, okay, du ziehst mich jetzt oder du drehst dich von meiner erwarteten Beute weg, dann hole ich mir jetzt gerade die Bestätigung bei dir und der geht dich in dem Moment bitterböse an. Das heißt, bei so einem Typ Hund, der kann viel besser mit einer kurzen, klaren Einwirkung umgehen, als mit eben der negativen Strafe. Ich entferne etwas für dich Positives. Das muss mir halt im Klaren, darüber muss ich mir im Klaren sein. Das heißt, ich kann einen bestimmten Typ Hund ohne die positive Strafe unter Umständen nicht mehr bestrafen. Oder wir suchen uns halt andere Möglichkeiten und Mittel. Nur die sind ja in dem Untersatz im Grunde genommen oder im zweiten Halbsatz schon vielleicht mit drin, vielleicht auch nicht, weil das noch nicht abschließend definiert ist, ne? Oder sonstige Mittel, die dazu geeignet sind, dem Hund Schmerzen zuzufügen. Ja.
Also ein deutliches Jein.
Ja, also ein deutliches Nee. Also wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir alles eh ohnehin positiv aufbauen. Wir brauchen aber trotzdem ein Tool, um dann punktuell mal sagen zu können, hey, das ist eine Grenze, die wird nicht überschritten. Und im Endeffekt müssen wir uns ja auch darüber im Klaren sein, dass es darum geht, Dritte zu schützen. Ja, also es gibt eigentlich einen vernünftigen Grund, wenn man es aufs Gesetz abstellen möchte, aus meiner Perspektive.
Klasse. Jennifer Falke, herzlichen Dank. Wir könnten, glaube ich, hier noch Wochen füllen und darüber reden. Aber so jetzt
Ja.
als ersten Einblick fand ich das super, super cool. Vielen herzlichen Dank. Kann man die Abhandlung öffentlich einsehen? Kann man die irgendwo lesen ganz?
Nee, wenn man mich googelt, dann findet man einen Artikel in der GDP.
Ach
Da
du.
kann man sich so Teile, also es war jetzt auch nur eine Frage, die ich beantwortet habe, da kann man den Rest dann auch noch nachlesen. Ja, meine Webseite ist gerade auch im Umbruch, da wird man dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr von mir lesen können.
Perfekt, dann packe ich da den Link dazu auf jeden Fall mal unten drunter. Und ja, was sind bei dir für Projekte gerade in der Pipeline? Was steht bei dir an? Wie geht's weiter?
Es geht insofern weiter, dass ich den Wunsch habe, tatsächlich vielleicht sogar eine Tierschutzstudie nochmal aufzurollen, sodass verschiedene Mittel tatsächlich nochmal getestet werden können, weil aktuell gibt es einfach nicht viele wissenschaftliche Studien. Vor allem gibt es auch nach meinem Kenntnisstand nicht eine Studie, die tatsächlich das Stachelhalsband erforscht hat und genau das erforscht hat, wovon gerade gesprochen wird. Also es gibt bisher keine Studie, die nachweislich belegt hat, dass das Stachelhalsband negativ ist für den Hund. Es gibt ein paar Studien, da kann man aber auch schon im Abstrakt, wenn man sich das durchliest, halt heraussehen, es ist ein ganz anderer Typ Hund, der da an dem geforscht wurde. Und für solche Typen Hunde, um Gottes Willen, never, bitte wählt niemals irgendwelche harten Maßnahmen, um dem Hund zu korrigieren. Das sind ganz andere veranlagte Hunde. Also da für mich als Abschluss nicht das Mittel ist entscheidend, sondern die Wahl der Intensität und bei welchem Hund ich in welchem Kontext ein Mittel anwende. Und das ist eigentlich auch das, was die Wissenschaft bis heute zeigt.
Ja, und wieder einmal wissen wir, alles ist nicht schwarz und weiß, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Graustufen und man muss einfach gucken, was sinnvoll ist für meinen Fall.
Genau.
Klasse, herzlichen Dank und wir werden dich auch live sehen. Wir haben ja Adam Miklósi im März wieder bei uns zu Gast in Augsburg. Da bist du mit dabei mit einer Kollegin und ihr werdet euch so ein bisschen dem Thema Aggressionsverhalten auch widmen und da ein bisschen was dazu erzählen.
Genau. Ja, vielen Dank.
Ich freue mich, dann sehen wir uns spätestens da.
Bis dann. Ciao.
Hör mal wieder rein. Das war Wauf geschnappt, der Podcast von der Hund.